Unsere Gesellschaft ist eine Wohlstandsgesellschaft. Noch nie in der Geschichte ist es ganzen Völkern so gut gegangen wie den Staaten, die zum sogenannten Westen gehören. Noch nie, auch nur mit Abstand, noch nie ging es ganzen Völkern materiell so gut wie heute. Noch nie war der Kampf um das Lebensnotwendige so gering wie in diesen Staaten, wie es heute der Fall ist. Und doch leben wir in einer Gesellschaft der Unzufriedenen. Wahrscheinlich kann man Folgendes mit Recht behaupten: Noch nie gab es eine so übersättigte Gesellschaft, die gleichzeitig so unzufrieden war. Und das trifft gerade auch auf die Städte in besonderer Weise zu. Unsere Gesellschaft ist zutiefst unzufrieden und unglücklich. Sie wird nicht von einem Geist der Dankbarkeit regiert, wie man es erwarten würde, wenn es einem so gut geht, sondern von einem Geist der Kritik. Und natürlich wissen wir warum: weil es eine gottlose Gesellschaft ist. Und gottlose Menschen können letztlich nie wirklich zufrieden sein, weil ihnen das Wichtigste fehlt. Tragisch ist es, dass auch viele Christen, viele, die Gott kennen, von diesem negativen Geist der Unzufriedenheit, der Kritik und der Undankbarkeit geprägt sind. Auch viele Christen glauben, sie würden zu kurz kommen. Und so helfen sich viele selbst nach. Mir kommt manchmal vor, ich möchte ein paar Beispiele nennen, man schielt nach den Angeboten dieser Welt und passt sich ständig an und lebt so eigentlich gar nicht viel anders wie die Weltmenschen. Man will ein gesichertes Einkommen und so steht die Karriere über allem anderen. Und wenn es dann noch ein wenig Zeit gibt neben dem Beruf und der Familie, dann kann man ja auch noch etwas für Gott tun. Man denkt so beispielsweise nicht im Entferntesten an einen größeren Einsatz in der Gemeinde oder gar einen Einsatz in der Mission. Oder ein anderes Beispiel: man findet vielleicht nicht schnell genug einen gläubigen Partner und so lässt man sich in Ungeduld und Unzufriedenheit auf einen Ungläubigen ein. Oder geht etwas schief, so hadert man gleich mit Gott, versteht Gott nicht mehr, fühlt sich ungerecht behandelt. Man denkt dann von Gott so, wie wenn er ein Polizist wäre, der immer hinter einem her ist. Das ganze Leben ist oft geprägt vom Diesseitigen, von dieser Welt. Man begnügt sich in Bezug auf ein Leben mit Gott eindeutig mit einem Mindest- oder einem Mittelmaß. Und oft ist dann auch Dankbarkeit keine Kategorie. Man ist unerfüllt und unzufrieden. Man lebt offensichtlich im Mangel. Man lebt mit unerfüllten Wünschen und ist entsprechend unglücklich und sauer. Und man fragt sich dann vielleicht manchmal, ob sich so ein Christenleben überhaupt lohnt, ob sich Nachfolge überhaupt lohnt. Wir wollen heute jemanden kennenlernen, der scheinbar in erstaunlicher Weise zufrieden war. Eine Person, die es aber nicht leicht hatte, die trotz ihren schwierigen Umständen das Beste tat, was für sie möglich war. Und vor allem lernen wir jemanden kennen, der die richtigen Prioritäten setzte und der so auch in der größten Krise seines Lebens im Glauben Halt hatte und nicht verzweifelte. Wir lernen, und das ist wahrscheinlich kein Zufall, in diesem Zusammenhang eine Frau kennen. Eine Frau aus dem Alten Testament, die uns ein großes Vorbild ist. Und man könnte ihr Leben überschreiben mit der Überschrift «Mit unerfüllten Wünschen leben». Das wäre schon eindrücklich genug und wir werden immer wieder darauf kommen. Ich glaube aber, es würde noch zu wenig tief greifen. Ich möchte deshalb das Leben dieser Frau überschreiben mit dem Titel «Es lohnt sich, mit den richtigen Prioritäten zu leben». Und wir möchten auf das Wort Gottes hören. Ich lese die Geschichte dieser Frau, wie sie uns aufgezeichnet ist, in 2. Könige 4, 8 bis 37. Und weil das ein bisschen ein längerer Text ist und es ein bisschen flüssig gehen soll, möchte ich das aus Hoffnung für alle lesen. Als Elisa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Schunem vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann: Ich bin sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist. Wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi: Geh zu unserer Gastgeberin und sage ihr, du hast dir für uns so viel Mühe gemacht, können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab: Ach, es geht mir doch so gut. Ich habe so viele Verwandte in der Stadt. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn: Was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte: Nun, die Frau hat keine Kinder, keinen Sohn und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Da sagte der Prophet: Gut, ruf sie her. Gehasi holte die Frau, sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr: Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben. Ach, mein Herr, rief sie, belüge mich nicht, du bist doch ein Bote Gottes. Doch einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem Gespräch einen Sohn zur Welt. Genau wie Elisa es vorausgesagt hatte. Inzwischen war der Junge größer geworden. Eines Tages lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide erntete. Auf einmal begann der Junge zu jammern: Mein Kopf tut so weh. Sofort befahl der Vater einem der Knechte: Trag ihn schnell nach Hause. Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte ihn hin und nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag aber starb er. Da trug sie das tote Kind ins obere Schlafzimmer hinauf, legte es auf das Bett des Propheten und schloss den Raum ab. Dann eilte sie auf das Feld hinaus und rief ihrem Mann zu: Ich brauche einen Knecht und eine Eselin, ich muss sofort zu dem Propheten, ich bin bald wieder zurück. Erstaunt fragte ihr Mann: Warum willst du ihn ausgerechnet heute besuchen? Es ist doch kein Feiertag, weder Neumond noch Sabbat. Sie ging gar nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete sich kurz und lief zurück, um die Eselin zu satteln. Dann befahl sie ihrem Diener: Treib das Tier tüchtig an, damit wir schnell vorankommen. Halt erst an, wenn ich es sage. So kam sie zu dem Propheten Elisa auf den Berg Karmel. Als er sie von weitem kommen sah, sagte er überrascht zu seinem Diener Gehasi: Da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schunem. Lauf ihr entgegen und frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut geht. Ja, ja, es geht uns gut, antwortete sie auf Gehasis Frage. Doch kaum war sie bei Elisa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie wegstoßen, aber Elisa wehrte ab: Lass sie, irgendetwas bedrückt sie sehr, aber ich weiß nicht was, denn der Herr hat es mir nicht gesagt. Da brach es aus ihr heraus: Habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Gehasi, mach dich sofort fertig zum Aufbrechen, befahl Elisa seinem Diener. Nimm einen Stab und eile so schnell wie möglich nach Schunem. Wenn du unterwegs jemandem begegnest, beginn keine Unterhaltung und wenn dich jemand anredet, gib keine Antwort. Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Doch die Mutter bestand darauf, dass Elisa selbst mitkam. Sie sagte: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Da gab er nach und ging mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stab auf das Gesicht des toten Jungen gelegt, doch ohne Erfolg. Der Junge bewegte sich nicht und gab auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elisa zu melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete: Er ist nicht aufgewacht. Als Elisa in Schunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind regungslos auf dem Bett. Elisa betete zum Herrn. Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Während er so da lag, wurde der Leib des Toten langsam warm. Der Prophet stand auf, verließ das Zimmer und ging im Haus umher. Schließlich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief nach Gehasi und befahl ihm, hol schnell unsere Gastgeberin. Als sie das Zimmer betrat, sagte Elisa zu ihr, hier ist dein Sohn. Die Frau warf sich vor dem Propheten zu Boden, dann ging sie zusammen mit ihrem Sohn hinunter. Ich möchte diese Geschichte dieser Frau in drei Punkten mit euch betrachten. Erstens die richtige Lebensausrichtung, zweitens die schwere Prüfung und drittens nur der Glaube zählt. Erstens die richtige Lebensausrichtung. Wir begegnen hier in unserem Text einer wohlhabenden Frau. Sie war wohlhabend, aber noch etwas hat sie gekennzeichnet. Sie war sehr gottesfürchtig, sehr gläubig und sehr gerecht. Das wird sofort deutlich. Diese Frau war mit einem viel älteren Mann verheiratet, der zwar kein Gegner des Glaubens war, es war aber auch kein geistlicher Mann. Das wird auch deutlich. Dieser Mann war zwar bereit, nachdem seine Frau ihn drängte, für den immer wieder durchreisenden Elisa ein Zimmer herzurichten, er zeigt aber keine geistliche Initiative und kein geistliches Verständnis. Es ist die Frau, die die geistliche Initiative und das geistliche Verständnis hier hat. Als sein Kind stirbt, verheimlicht das seine Frau vor ihm. Man muss sich das einmal vorstellen. Da kann etwas nicht stimmen. Und sie sucht gegen den erstaunten Widerstand des Mannes den Mann Gottes auf. Der Mann und Vater des Kindes ist dann auch, wie es um die Auferweckung dieses Kindes geht, in keiner Weise erwähnt. Eine interessante Familiensituation, die wir sehr oft antreffen, wahrscheinlich in der Schweiz auch, aber sehr oft auch in Österreich antreffen. Nur ein Partner. Vielleicht nur die Frau ist gläubig, beziehungsweise in ihrem Glauben aktiv und hingegeben. Der andere Partner ist entweder gar nicht gläubig oder dann nur sehr gleichgültig. Eine sehr realistische Situation, wie wir sie eben auch heute finden. Es ist nur ein Teil gläubig und aktiv, oft gerade die Frau. Der andere Teil ist nicht gerade dagegen, aber auch nicht wirklich dafür. Und so ist er oft ein ganz klares Hindernis. Eine Bremse für den, der gläubig und hingegeben ist, manchmal eine richtige Belastung. Und so muss dann beispielsweise der gläubige Teil in gewissem Sinne oft auch einsam und von der Partnerschaft letztlich unerfüllt durchs Leben gehen. Das war die Situation dieser Frau. Sie war sicher, menschlich gesprochen, von ihrer Partnerschaft nicht ausgefüllt. Sie war einsam mit ihrem Glauben und mit ihrer Hingabe an Gott. Es wird uns nicht gesagt, wo die Wurzeln dieser Situation lagen, es wird nur deutlich, dass die Frau im Glauben alleine stand. Beeindruckend ist nun, dass diese gottesfürchtige Frau aber in ihrer Situation durchaus zufrieden war. Als Elisa zum Dank für ihre Gastfreundschaft vorschlägt, beim König oder Heerobersten zu intervenieren für sie, da lehnt sie dankend ab. Das hatte sie nicht im Sinn. Ihre Zufriedenheit in ihren auch schweren Lebensumständen wird nun aber noch deutlicher. Die Frau hatte nämlich neben einem lauen Mann noch ein weiteres für sie noch viel schwerwiegenderes Problem. Gehasi, der Diener Elisas, erfährt, dass die Frau keinen Sohn hatte und dass der Mann schon sehr alt war und scheinbar zeugungsunfähig. Und in der damaligen Kultur war es eine Katastrophe für eine Frau, keinen Sohn zu haben. So konnte der Name des Mannes der Familie in Israel nicht lebendig gehalten werden. Und das hat nicht nur bedeutet, keinen Erben zu haben. Es hat oft auch eine tiefe Verachtung durch die Gesellschaft mit sich gebracht. Manche haben eine Kinderlosigkeit bzw. das Fehlen eines Sohnes gar als Strafe Gottes gesehen. Es war für diese Frau also ganz schwerwiegend, ein ganz schwerwiegendes Problem, eine riesige Not, dass sie keinen Sohn hatte. Wir erfahren also von einer zweiten Not dieser Frau, aber wir erfahren auch, wie die Frau damit gelebt hat. Elisa verspricht der Frau, dass sie innerhalb eines Jahres einen Sohn bekommen werde. Und die Frau weist das weg. Sie will keine Hoffnung angefacht bekommen, die sich nicht erfüllt. Sie hat wahrscheinlich schon genug Enttäuschungen erlebt, sie will keine weitere erleben. Was wird hier über diese Frau und ihren Umgang mit ihrer Not deutlich? Es wird deutlich, dass diese Frau bereit war, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Diese Frau war bereit, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Und noch etwas sehr Wichtiges wird deutlich. Es wird klar, dass es dieser Frau genügte, Gott zu dienen, so gut sie in ihren Umständen konnte. Sie erkannte in Elisa einen Mann Gottes. Das erkannte sie durch ihren Glauben. Und sie wollte diesem heiligen Mann Gottes Gutes tun und so ihrem Gott mit den Möglichkeiten, die sie hatte, dienen. Sie wollte so auch etwas tun für das Reich Gottes, denn sie hat einfach die Arbeit des Mannes Gottes unterstützt. Mir kommt vor, wir begegnen hier im Alten Testament einer Frau, die so gelebt hat, wie Jesus es viel später von den Christen gefordert hat. In Matthäus 6,33, dieser bekannte Vers, da lesen wir: Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Diese Frau hier im Alten Testament, sie lebte mit unerfüllten persönlichen Wünschen. Mit unerfüllten persönlichen Wünschen in einer nicht sehr glücklichen Beziehung. Ohne Kind und ohne Sohn. Aber sie war trotzdem zufrieden. Sie stellte keine Anforderungen. Sie half sich nicht selber in sündhafter Weise nach. Sie war einfach nur gesinnt nach dem Reich Gottes. Sie wollte den Mann Gottes in seinem Dienst unterstützen, so gut sie konnte. Sie wollte für Gott leben, ohne von Gott zu erwarten, dass ihre eigenen egoistischen Wünsche durch diesen Dienst erfüllt würden. Sie hat von Gott weder einen Sohn erwartet, noch einen Mann, der im Glauben lebt. Sie klagte weder Gott an, noch ihren Mann. Das hat mich so beeindruckt. Die Zufriedenheit dieser Frau angesichts ihrer Nöte und ihrer unerfüllten Wünsche hat mich tief beeindruckt. Und die Hingabe dieser Frau in den Bereichen, in denen sie Gott dienen konnte, ist ebenso beeindruckend. Was sie tut und tun kann, ist nicht spektakulär. Sie beherbergt einfach einen durchreisenden Mann Gottes. Sie lässt ein Gästezimmer für diesen Mann herrichten. Nicht immer können wir für Gott Großes tun. Nicht immer können wir beispielsweise in die Mission gehen oder einen vollzeitlichen Dienst annehmen. Nicht immer können wir in unseren Lebensumständen für unseren Herrn etwas Gewaltiges tun. Miteinander Städt erreichen, das Motto dieses Tages. Es kann nicht für alle bedeuten, als Missionare weggesandt zu werden in eine dieser bedürftigen Städte. Aber wie bescheiden auch die Möglichkeiten sein mögen, es gibt immer eine Möglichkeit, Gott hingegeben zu leben. Und ich möchte das ganz persönlich formulieren. Wie bescheiden auch deine Möglichkeiten sein mögen, es gibt immer eine Möglichkeit, Gott hingegeben zu leben. Es gibt immer die Möglichkeit, alles, was geht, für ihn und sein Reich zu opfern. Es geht immer mit den richtigen Prioritäten zu leben, nämlich zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Das geht immer, in allen Lebensumständen, auch wenn es oft nichts Gewaltiges, Großes ist. Und nicht nur dann, wenn es gut geht. Das lernen wir auch von dieser Frau. Man kann nach dem Reich Gottes trachten, auch dann, wenn man mit unerfüllten Wünschen lebt. Man kann nach dem Reich Gottes trachten, auch dann, wenn man mit unerfüllten Wünschen lebt. Oder vielleicht sollte man gerade dann, wenn das Leben auf dieser Welt nicht das bietet, was man von ihm erwartet, vielleicht sollte man gerade dann alles geben, was man kann für das Reich Gottes. Und ich möchte das einmal an einigen Beispielen ganz kurz einfach nur skizzieren. Wenn man ledig bleiben muss, gegen den eigenen Willen, das kommt ja vor, dann kann man ein Leben lang mit Gott hadern und bitter werden. Oder man kann sich entschließen, das Leben mit allen Defiziten, die dann sein werden, dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen. Oder ein anderes Beispiel, man kann, wenn man trotz intensivem Kinderwunsch keine Kinder bekommen kann, dann kann man ein Leben lang mit Gott hadern. Oder man kann sich entschließen, trotz der Kinderlosigkeit das ganze Leben für das Reich Gottes hinzugeben. Oder wenn man mit einer Krankheit oder einer Behinderung leben muss, dann kann man ein Leben lang mit Gott hadern. Oder man kann sich entschließen, trotz der Krankheit oder der Behinderung, so viel man Kraft hat und kann, für das Reich Gottes einzusetzen. Unsere Schunemiterin war bereit, mit unerfüllten Wünschen zufrieden zu sein. Und all das, was sie nur konnte, was in ihren Möglichkeiten war, für das Reich Gottes einzusetzen. Diese Frau hatte die richtige Lebensausrichtung, trotz oder gerade mit ihren unerfüllten Wünschen. Und ich glaube, das ist für uns heute so schwer. Wir leben ja in einer Spaßgesellschaft. Das Höchste, was man in diesem Leben erreichen kann, ist Spaß, wird uns täglich gepredigt. Und wir sind in der Gefahr, dass wir glauben, unser Leben könnte nicht erfüllt sein, wenn wir keinen Spaß haben. Es ist schwer, in unserer Spaßgesellschaft mit unerfüllten Wünschen zufrieden und hingegeben für Gott zu leben. Aber das macht diese Frau. Und das ist so vorbildlich. Und jetzt erfüllt sich der zweite Teil von Matthäus 6,33. Und dies alles wird euch hinzugefügt. Der Frau wird das Unerwartete aus Gnade geschenkt. Sie bekommt einen Sohn. Ihre tiefste Sehnsucht wird von Gott gestillt. Aber nicht, weil sie das krampfhaft gesucht hatte. Es wird ihr geschenkt, weil sie bereit war, ohne Berechnung und ohne Hintergedanken Gott zu dienen. Das ist der Schlüssel. Bist du bereit, ohne Berechnung und ohne Hintergedanken Gott zu dienen? Oder dienst du Gott nur dann, wenn du erwartest, dass er dir dann auch etwas Gutes dafür tun wird? Matthäus 6,33 erfüllt sich hier in wunderbarer Weise. Die Frau bekommt ein Kind. Aber die Geschichte geht weiter. Und sie nimmt eine unerwartete und tragische Wende. Unser zweiter Gedanke, die schwere Prüfung. Gott führt nun diese Frau in eine unerwartet schwere Prüfung. Die Frau lebte quasi prophetisch nach Matthäus 6,33, aber der Segen war nicht einfach unangefochten da. Gott ließ weitere Prüfungen zu in ihrem Leben. Es ist schon interessant, oder? Es macht deutlich, dass die Hingabe an Gott wirklich nichts sein kann, was man nur aus Berechnung tun kann. Die Hingabe an Gott darf nicht davon abhängig werden, ob Gott uns segnet. Oder anders gesagt, wir sollten uns unserem Gott hingeben, auch dann, wenn es keinen Segen gibt. Oder wenn uns dieser Segen wieder genommen wird. Was für eine riesige Herausforderung. Es kann sein, dass jemand gottesfürchtig und Gott hingegeben lebt und trotzdem in Nöte und Probleme hineinkommt. Und trotzdem vielleicht äußerlichen Segen verliert. Unsere Geschichte zeigt aber auch, was wir dann in der Prüfung tun dürfen und was wir tun sollen. Kommen wir zur Geschichte zurück. Der Sohn unserer vorbildlichen Frau wuchs heran und eines Tages, als das Kind auf dem Felde beim Vater war, erlitt es einen Hitzschlag. Der Vater ließ das Kind nach Hause bringen. Es wird in seinem Verhalten hier auch in der Reaktion der Frau wieder deutlich, dass diese Ehe wirklich nicht besonders glücklich sein konnte. Das haben wir schon dargestellt. Der Mann reagiert sehr unsensibel. Ein Diener muss den kranken Sohn nach Hause tragen. Der Vater kann sich nicht darum kümmern. Die Ernte ist wichtiger, obwohl es sein einziger Sohn war. Und das Kind stirbt im Schoß der Mutter. Furchtbar. Was für eine Qual. Was tat nun diese schwer geprüfte Frau? Sie wusste in ihrer Not nur eines zu tun. Sie wollte sofort zum Mann Gottes. Sie sagte ihrem Mann nicht, was passiert war, denn sie fürchtete, der laue, ungläubige Mann könnte eine Katastrophe bewirken. In seinem Unglauben hätte der Mann wahrscheinlich das Kind sofort beerdigt, wie es in jener heißen Gegend Sitte war. Und so sagt sie nichts. Sie tut so, wie wenn sie nur den Mann Gottes besuchen wollte. Was das Erstaunen ihres Mannes hervorrief, der erwiderte, es ist ja gar kein religiöses Fest, es ist ja nicht Weihnacht oder Ostern, warum gehst du jetzt plötzlich zum Mann Gottes? Es wird hier deutlich, er war nur ein ritueller Gläubiger, es war Glaube für ihn nur Tradition, nichts Lebendiges, oder man geht nur zum Mann Gottes, wenn es ein Fest gibt. So wie eben viele Menschen heute auch leben, gerade in Österreich, in dem katholischen Land, gibt es viele, die sind nur an Ostern und an Weihnachten Christen. Und wenn jemand außerhalb von Ostern und Weihnachten Christ ist, dann versteht man ihn nicht, dann spinnt er ein bisschen. Das ist unglaublich. Die Frau macht sich auf und kommt zu Elisa. Von weitem sieht Elisa die Frau kommen, schickt ihr Gehasi entgegen, er soll sich erkundigen, wie es der Frau, ihrem Mann, dem Kinde geht. Aber die Frau lässt sich nicht ablenken, sie geht am Diener vorbei, sie wollte direkt zum Mann Gottes und dort fällt sie ihm verzweifelt zu Füßen. Und nun bricht ein Vorwurf aus der Frau. Hatte sie um einen Sohn gebeten? Wäre sie nicht bereit gewesen, mit ihrer Not und mit ihren Defiziten zu leben und trotzdem Gott zu dienen? Die Frau heuchelt nicht, sie schüttet ihr Herz vor Gott aus. Auch hier können wir von dieser Frau lernen. Sie sucht in ihrer Not den Mann Gottes und damit Gott. Nicht den Diener. Sie ist nicht zufrieden mit dem Diener. Sie will direkt zum Mann Gottes, beziehungsweise direkt zu Gott. Sie schüttet vor Gott ihr Herz aus, ganz ehrlich. Sie heuchelt nicht. Die Psalmen übrigens sind eine solche Sammlung ehrlichster Gebete. Dieses Verhalten dieser Frau und viele Gebete in den Psalmen machen deutlich, dass es einen Sinn gibt, mit aller Not zu Gott zu kommen und das Herz ehrlich vor ihm auszuschütten. Nichts wird ihn dabei erschüttern, auch dann nicht, wenn unser Gebet vielleicht sogar eine Anklage ist. Wir dürfen auch unsere Klagen vor Gott bringen. Schon interessant. Auch ein Mensch, der nach Matthäus 6,33 lebt, kommt in schwere Prüfungen. Auch wenn du dich entschließt, zuerst das Reich Gottes zu suchen, kann es passieren, dass du in schwere Prüfungen kommst. Auch ernste Nachfolger Jesu müssen durch viele Nöte und Täler gehen. Unser Pilgerweg durch diese Welt, bis wir einst in der Herrlichkeit bei Jesus sein werden, dieser Pilgerweg wird nicht immer ein Höhenweg sein. Viele Wege unseres Lebens, auch mit unserem Herrn, gehen durch das finstere Tal des Todes. Aber dann, und das wird nun im Weiteren klar, wird uns unser Herr nie verlassen. Dritter und letzter Gedanke, nur der Glaube zählt. Es wird nun Unerhörtes berichtet. Die Frau erwartet doch tatsächlich die Totenauferweckung ihres Kindes. Die Frau erwartet das Unmögliche. Der Glaube dieser Frau, das Vertrauen dieser Frau ging so weit, dass sie das absolut Unmögliche erwartet hat. Zunächst sandte Elisa Gehasi hin zu dem verstorbenen Kind. Er sollte sich sehr beeilen und Elisas Stab mitnehmen und auf das Gesicht des Kindes legen. Die Frau war aber damit keineswegs zufrieden. Sie beharrte darauf, dass Elisa selber kommen sollte. Sie spürte intuitiv, dass nur Gott helfen konnte. Sie glaubte nicht an die Wirksamkeit des Stabes von Elisa. Und tatsächlich, Gehasi mit Elisas Stab konnte nichts ausrichten. Auch nicht Elisa als solcher kann helfen, das wird hier deutlich. Hier konnte nur Gott selbst eingreifen. Hier wird deutlich, helfen kann nur der Glaube, das Gebet und letztlich das Handeln Gottes. Die Frau beharrte auf Hilfe aus erster Hand. Und Elisa musste sich aufmachen und zum toten Kind gehen. Und Elisa kommt hin zu dem toten Kind. Er schließt die Tür. Er bleibt mit dem Kind ganz allein. Und zunächst tut er etwas sehr Wichtiges. Es heißt, er betet zum Herrn. Er war nicht in der Lage, aus sich selbst heraus zu helfen. Er konnte gar nichts tun. Und das wird jetzt auch ganz deutlich. Nicht, dass Elisa die Vollmacht gehabt hätte, einfach zu gebieten und zu sagen, steh auf, wie das Jesus, der Sohn Gottes, tun konnte. Es ist hier schon ganz auffällig. Elisa tut ein messianisches Wunder. Er erweckt einen Toten. Es wird aber ganz klar, dass es nicht sein Wunder ist. Es ist das Wunder Gottes. Ja, eigentlich wird das, was hier in Kürze beschrieben ist, ist eigentlich ein ganz schrecklicher Kampf. Man muss sich das einmal vorstellen. Elisa legt sich auf das Kind. Stundenlang, bis es warm wird. Stundenlang legt er sich auf dieses Kind. Was für eine Tat. Und dann, nach Stunden, geschieht nichts. Und er geht im Haus auf und ab. Wahrscheinlich hat er gebetet und gerungen vor Gott. Herr, greif du ein. Was für ein Glaubenskampf. Und dann legt er sich noch einmal auf das Kind. Und endlich, erweckt Gott das Kind zum Leben. Es niest 7 Mal, es schlägt die Augen auf und Elisa kann das Kind der Mutter zurückgeben. Es wird dabei ganz deutlich, nicht Elisa ist der Wundertäter. Nicht ihm gebührt die Ehre. Es ist Gottes Handeln. Gott hat sich dieses Wunder abbringen lassen. Was für ein Unterschied zwischen Elisa und Jesus. Diese Frau hatte Elisa, wir aber haben Jesus. Jesus, der nie so lange mit den Toten gerungen hat, die er lebendig gemacht hat. Immer hat er nur geboten und es geschah. Das war ja schon so bei der Schöpfung. Er gebot und sie war da. Was für ein mächtiger Heiland. Und wir haben ihn. Nicht einen Elisa. Obwohl wir vielleicht mit einem Elisa schon zufrieden wären. Aber Elisa konnte nur eines tun, beten und glauben. Und die Frau, sie ist ein echtes Vorbild. Die Frau, sie ist gekennzeichnet durch eines, unerschütterlicher Glaube. Sie vertraute Gott auch in der totalen Hoffnungslosigkeit. Sie rebellierte nicht gegen Gott, sie vertraute ihm. Das war ihre Lebenslektion. Diese Frau war gottesfürchtig. Sie war bereit, auch unter erschwerten Bedingungen, mit den beschränkten Möglichkeiten, die sie hatte, zuerst für Gott und sein Reich zu leben. Sie lebte mit unerfüllten Wünschen, sie wurde aber nicht bitter. Sie lebte so für ihren Gott. Und so erlebte sie großen Segen. Aber auch in diesem Segen war sie nicht gefeit vor schweren Lebensprüfungen. Auch wenn wir ganz treu mit unserem Gott leben, werden wir geprüft, manchmal schwer geprüft. Paul Gerhard beispielsweise, der so herrliche Lieder geschrieben hat, die jahrhundertelang Christen gesungen haben, die sie jahrhundertelang ermutigt haben, er hat im 30-jährigen Krieg alle seine Kinder verloren. Auch Menschen, die sich vorbildlich Gott hingeben, können alles verlieren, um schlussendlich im Glauben an das Unmögliche wieder alles zu gewinnen und sei es in der Ewigkeit. Geschwister, in der Ewigkeit werden wir einmal alles gewinnen. Alles gewinnen, wie viel wir auch auf dieser Welt verlieren werden. In der Ewigkeit werden wir einmal alles gewinnen. Möge uns der Herr schenken, dass wir wie diese Schunemiterin bereit sind, trotz unerfüllter Wünsche unser Leben Gott ganz hinzugeben. Und möge er es uns schenken, dass wir ihm auch treu bleiben, wenn wir schwer geprüft werden. Mögen wir lernen, auch wenn es unmöglich erscheint, ihm zu vertrauen, zu glauben und weiterhin zu glauben. Amen. Wollen wir beten. Herr Jesus, ich möchte dir so danken für diese Frau aus alttestamentlicher Zeit, die wir kennenlernen durften. Was für ein kostbarer Bericht aus dem Alten Testament. Danke für dieses Vorbild dieser Frau, die bereit war, trotz unerfüllter Wünsche, dir so gut zu dienen, wie sie nur konnte. Und die auch bereit war, an dir zu bleiben und dir zu vertrauen, wie du sie in eine ganz schwere Prüfung hineingeführt hast. Herr, schenk uns auch diese Hingabe und dieses Vertrauen. Ich möchte dich bitten für unsere Gemeinden, dass wir gerade in der Wohlstandsgesellschaft und in der Spaßgesellschaft bereit sind, auch mit unerfüllten Wünschen zu leben und dir zu dienen, mit den richtigen Prioritäten durchs Leben zu gehen. Amen.